Und wir lesen also 1. Mose Kapitel 2. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Hier ist nun der Abschluss dieser Schöpfung der sieben Tage. Und nun kommt ausführlich nochmal die Erschaffung des Menschen. Wir lesen weiter. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon. Der fließt um das ganze Land Hevila, und dort findet man Gold, und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolacharz und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen, und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Soweit dieses Kapitel, das immer wieder was ganz Besonderes für uns ist, denn wir sehen hier die ersten Menschen vor dem Sündenfall, im Zeitalter, kann man sagen, der Unschuld, bevor die Schlange dann kommt und sie verführt. Etwas ganz Wunderbares und Kostbares, was uns hier beschrieben wird, noch vor dem Sündenfall. Aber ich will am Anfang beginnen, Kapitel 2. Es wird nochmal zusammengefasst: So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Also es ist ein Abschluss geschehen. Die Schöpfung ist vollendet. Es kann nichts hinzugefügt werden. Alles, was Menschen heute machen, knüpft nur an die Schöpfung Gottes. Wir können kein Tier erschaffen. Wir können kein Leben erschaffen. Das kann nur Gott, der Herr. Und was wir hier fabrizieren, das ist praktisch aufgebaut auf der Schöpfung Gottes. Aber es ist immer zweitrangig oder sekundär. Keine primäre, erstrangige Schöpfung, die wir hervorbringen können. Man kann auch sprechen von Kunst im weitesten Sinne. Gott schuf die Natur, das, was nun sich selber immer wieder hervorbringt, Samen und Fruchtbarkeit und so weiter. Aber wir machen künstlich etwas daraus und darauf, bauen Häuser, bauen Maschinen, verwerten die Produkte, die Gott wachsen lässt. Ja, also was wir machen, ist keine eigentliche zweite Schöpfung, sondern etwas Künstliches, auch Künstlerisches, was alles darauf gebildet wird und eben nach dem Sündenfall auch Zerstörerisches. Aber es ist uns nicht möglich, ein Bakterium zu erschaffen, ja, zum Beispiel, noch nicht mal das. Züchten, ja, aber nicht wirklich erschaffen von Grund auf. Die Evolutionslehre lässt sich nicht halten, weder von der Bibel her, noch wirklich von der Naturwissenschaft her, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage. Also es wurde vollendet, aber dann hat Gott auch geruht an diesem siebten Tage. Hat Gott sich ausruhen müssen? Können wir uns das so menschlich vorstellen? Sicherlich nicht. Aber ich denke, wir sollen hier verstehen, dass Gott einen Rhythmus hineingelegt hat in diese Schöpfung. Und dass dieser Ruhetag oder Schabbat, im Alten Bund ist es der Schabbat, ich werde gleich noch mehr dazu sagen, aber dass das ein Segen für uns ist, wenn wir auch diese Ruhe einhalten. Es wurde ja im Osten schon versucht, diesen Sieben-Tages-Rhythmus abzuschaffen, damit die Leute mehr produzieren und damit ja keine Erinnerung sein soll an die Bibel. Hat man, ich glaube, einen 10-Tages- oder 5-Tages-Rhythmus, irgendwas anderes jedenfalls versucht. Und es hat nicht funktioniert. Die Leute sind dran kaputt gegangen. Man hat es wieder umstellen müssen auf diesen 7-Tages-Rhythmus. Auch das ein klarer Beweis, dass Gott das wirklich so eingerichtet hat. Jedenfalls am siebten Tag hat Gott dann geruht. Da war die Schöpfung jedenfalls vollendet. Und Gott hat den siebten Tag gesegnet und geheiligt, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die er geschaffen hat und gemacht hatte. Wie ist es denn jetzt bei uns? Wir halten ja jetzt so als Christen nicht mehr den Sabbat, sondern welchen Tag, wo wir uns versammeln? Den Sonntag. Natürlich, es heißt im Neuen Testament, dass wir die Tage nicht so als heilsentscheidend halten müssen. Und doch liegt ein Segen darauf, wenn wir einen Ruhetag halten. Warum wir als Christen nur nicht mehr den Sabbat halten, wie die Juden oder auch die Adventisten, sondern den Sonntag, das hängt damit zusammen, dass die Urgemeinde das auch so gemacht hat. Sie haben sich einerseits an jedem Tag versammelt, sie waren einmütig, jeden Tag beieinander im Tempel, heißt es in Apostelgeschichte 2 und auch an anderen Stellen. Und doch sehen wir auch, dass der Herr am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Und dadurch hat sich schon die Urgemeinde abgegrenzt vom Judentum, das eben vom alten Bund her den Schabbat hielt als den Ruhetag. Die ersten Christen haben sich am ersten Tag ganz besonders auch versammelt und da ist ihnen der Herr eben auch erschienen als der Auferstandene. Und deshalb, das sage ich auch jedem Adventisten als Christ, halte ich ganz bewusst den Auferstehungstag. Im Russischen heißt er ja auch Voskresenje, nicht Sonntag. Ja. Bei uns Sonntag erinnert natürlich an den Sonnengott, wird uns immer wieder vorgeworfen, das sei der Sonnengott und Mithras-Kult und so ähnlich. Und das sei erst im 4. Jahrhundert eingeführt worden durch den Konstantin, Kaiser Konstantin. Aber es ist nicht so, es ist schon im Neuen Testament selber. Der heißt am ersten Tag erschienen, mehrfach. Eine Woche später waren sie auch wieder versammelt, da war dann der Thomas dabei. Und auch Pfingsten ist auf den ersten Tag der Woche gefallen, man kann das genau durchzählen. Und im Gedenken an dieses Grundlegungsdatum für die Gemeinde, Pfingsten, da wurde die Gemeinde praktisch grundgelegt, als der Geist über die Jünger kam und sie in verschiedenen Sprachen gehört wurden von denen, die da waren. Da ist also das Ausgangsdatum der christlichen Gemeinde, spätestens dann an Pfingsten. Und deshalb denken wir auch an diesen Tag der Auferstehung, an dem die Jünger dann ganz besonders immer wieder versammelt waren. Und wir, zumindest auch unsere Familie, wir halten ganz bewusst diesen Sonntag, diesen Paschalsenje oder Auferstehungstag, als den Tag, wo wir eben ruhen. Wenn jetzt aber denkt, er muss unbedingt den Samstag halten, wenn er kein Gesetz oder keine heilsentscheidende Frage draus macht, mag er es tun. Nur, wenn ich ein Wort zu den Adventisten hier sagen darf, sie sagen ja, zumindest manche Richtungen unter ihnen, dass der Sonntag das Mahlzeichen des Tieres sei und dass das antichristlich sei und wer den Sabbat nicht hält, der kann nicht gerettet werden und solche Lehren gibt es da. Das ist dann natürlich sektiererisch. Das wissen viele nur nicht, dass das da gelehrt wird. Was aber bei den Adventisten noch schlimmer ist, ist, dass sie die Weiterexistenz der Ungläubigen leugnen. Es gibt also für sie keine Hölle, ja, keine ewige Verdammnis. Wissen auch viele nicht. Deshalb sage ich es an dieser Stelle einmal. Deshalb ist es nach meinem Verständnis nach wie vor eine Sekte, auch wenn sie Jesus sehr ehren und so weiter. Ja, aber diese Dinge, keine Verdammnis und auch dieses Herumpochen auf dem Sabbat als doch letztendlich heilswichtiges, das grenzt sie dann sehr aus. Grenzen sie sich selber aus. Aber nun wollen wir weitergehen. Wir haben ja das Hauptthema die Erschaffung des Menschen heute, jetzt nicht den Sabbat. Nun in Vers 4 wird nochmal zusammengefasst, so sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Da gibt es übrigens eine interessante Theorie in der Wissenschaft, und zwar, dass damit der erste Schöpfungsbericht schließt. Allerdings nicht so, wie es die bibelkritische Wissenschaft sagt, dass sie sagen, hier endet jetzt die Darstellung der Priesterschrift und dann kommt der Jahwist und so weiter. Das hat mich nie überzeugt, weil dann wäre alles total unlogisch und hängt gar nicht mehr zusammen und nur wegen der Gottesnamen, die durchdringen einander durch. Der Jakob hat ja letztes Mal einiges dazu gesagt, möchte ich jetzt nicht wiederholen. Nein, ganz anders ist hier dieser Abschluss und zwar kann man davon ausgehen, der Professor Weismann hat diese Theorie aufgestellt aufgrund archäologischer Funde, das Buch heißt die Entstehung der Genesis, dass Mose bereits Tontafeln bekommen hat von den Erzvätern, auf denen diese Dinge, die im ersten Mosebuch geschrieben sind, aufgeschrieben waren. Man kannte die Schreibkunst, die Keilschrift und anderes schon lange vor Mose. Und es ist sehr naheliegend, dass also auch schriftliche Aufzeichnungen überliefert wurden von Abraham, Isaak, Jakob, Josef, bis hin dann zu Mose in Ägypten. Das ist also, denke ich, eine sehr einleuchtende Theorie, wissenschaftliche Theorie. Und Weismann hat gesagt, dass solche Abschlüsse, wie in Kapitel 2, Vers 4, solche Abschlüsse typische Formulierungen sind auf Tontäfelchen, wo eine Darstellung aufhört. Also das wäre dann der Abschluss des ersten Tontäfelchens, 1. Mose 2, Vers 4, wo es dann heißt, so sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es gibt auch andere solche Stellen, man nennt es die tolle Dot-Formel, wo dann ein Bericht aus sehr früher Zeit auf Tontafelschrift abgeschlossen wurde. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand von dieser Theorie gehört? Das ist also diese Urschriftentheorie, die also viel überzeugender ist als diese bibelkritischen Vermutungen, die das alles viel, viel später datieren möchten. Was ich noch ergänzen möchte, auch zu Kapitel 1, woher wusste denn Mose, woher wussten die Erzväter über die Erschaffung der Welt? Darüber gibt es ja nur eine Erklärung, da ja der Mensch noch nicht da war in den ersten Tagen, dass es sich um rückwärtsgewandte Prophetie handelt, dass Gott seinen Boten prophetisch dieses geoffenbart hat. Genauso wie er die Zukunft geoffenbart hat in der Offenbarung an Johannes, so hat er auch die Vergangenheit geoffenbart. Ja, das ist die einzige und auch einleuchtende Erklärung, die mit Gottes Wort übereinstimmt. Prophetische Offenbarung, Urgeschichte und Endgeschichte. Nun machen wir aber weiter jetzt an Vers 4. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Das ist jetzt ein Rückblick auf den dritten Schöpfungstag, was ja auch in Kapitel 1 beschrieben wurde, wo es ja heißt dann, in 1. Mose 1, Vers 11, und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden und so weiter. Wir können hier nicht alles bis ins Letzte verstehen aus dieser urgeschichtlichen Zeit, das möchte ich grundsätzlich dazu sagen. Und doch wird uns einiges deutlich. Gott hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Man kann hier nun vermuten, naturwissenschaftlich, wenn es noch nicht geregnet hat, dass eben diese Pflanzen durch den Wechsel der Tageszeiten, Tag und Nacht, durch Tau und Ähnliches mit Wasser, mit Tau praktisch versorgt wurden, wie es auch in der Wüste und anderen Landstrichen heute noch geschieht. Hat Gott ja verschiedene Möglichkeiten, nicht nur den Regen. Es gibt auch unterirdische Bewässerungsmöglichkeiten. Und wahrscheinlich war auch die Atmosphäre vor der Sintflut viel dichter als heute. Man hat auch manchmal solche Bilder gesehen, wo Saurier dargestellt sind in einer so wasserdampfgesättigten Atmosphäre. Das ist gar nicht so daneben, denke ich. Denn in dieser Uratmosphäre kann man davon ausgehen, dass hier mit Wasserdampf aus Quellen, vielleicht auch aus vulkanischen Geysiren und Ähnlichem, von heißem Magma durchströmt war und dass also diese Luft sehr gesättigt war mit diesen Flüssigkeit, ohne dass es von Wolken regnen musste. Wie auch immer man sich jetzt diese Stelle erklärt, ja, das ist also eine Möglichkeit. Was aber übereinstimmt mit dem hohen Lebensalter der Menschen damals. Heute, wir haben auch gerade darüber gesprochen, die Sonne verbrennt uns ja und verkürzt unsere Lebenserwartung. Vor allem, wenn es die Ozonschicht hier immer dünner wird. Es wird sicher auch Auswirkungen haben. Und die UV-Strahlen und andere, auch schädliche Strahlen der Sonne, werden ja immer weniger ausgefiltert. Früher, in urgeschichtlicher Zeit, wenn die Atmosphäre wirklich dichter war, dann erklärt sich zum Beispiel, dass ein Methusalem 965 Jahre, ja, oder so ungefähr, alt geworden ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man geht rein medizinisch davon aus, dass die heutige Lebenserwartung eines Menschen, wenn vorher keine tödliche Krankheit dazwischen kommt, bei 120 Jahren liegt. Ja, das ist so das maximal biologische Alter unter den heutigen atmosphärischen Bedingungen. Das habe ich mal gelesen in einer medizinischen Fachzeitschrift. Also 120, wenn es Gott schenkt und ihr nicht krank werdet vorher, könnt ihr werden. Es werden nur sehr wenige, aber 100 ist heute schon durchaus häufiger auch möglich. Ich weiß nicht, bei 1% oder so der Bevölkerung. Und wir wissen auch, Mose wurde ja genau 120 Jahre, der hat ja schon später gelebt. Aber die Urväter bis zu 965 ist das höchste Alter, was da uns berichtet wird. Und das ist durchaus anzunehmen, wenn man von einer anderen Atmosphäre auch ausgeht und vielleicht auch noch von anderen Faktoren, die Gott der Herr damals noch geschenkt hatte, auch noch nach dem Sündenfall. Und es war jetzt kein Mensch da, der das Land bebaute. Gott der Herr hat selber dafür gesorgt, natürlich, aber der Mensch sollte ja dann auch kommen, unter anderem um das Land zu bebauen und zu bewahren, nicht um es zu zerstören. Ja, das kommt noch, diese Stelle. Und nun kommt dieser ganz entscheidende und mit einer langen Wirkungsgeschichte in der Theologie und Philosophie versehene Vers 7. Ich kann das unmöglich jetzt in einer Stunde auslegen, diesen Vers 7. Ich kann nur ein paar Dinge dazu sagen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem oder Atem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen, oder auch lebendige Seele im Urtext. Im Hebräischen steht da, dass Gott den Menschen aus Adama machte, das heißt aus Erde, aus Materie. Man kann es auch etwas platter sagen, aus Dreck. Ja, bilden wir uns doch nichts ein. Wir wissen ja auch, zu was wir wieder werden. Muss ich nicht näher ausführen. Aber was zeichnet den Menschen aus? Er blies ihn den Atem des Lebens in seine Nase, ja, in diese Öffnung hier am Kopf. Und da ist ja auch der Sitz des Gehirns und des geistigen Lebens des Menschen, nicht im Bauch. Da sitzt anderes beim Buddha und so. Ja. Beim einen ist er dicker, beim anderen dünner. Aber der Bauch ist nicht das Entscheidende, sondern der Geist über das Gehirn, aber auch im Herzen. Auch das Wort Herz hat eine wichtige Bedeutung im Alten und Neuen Testament. Das ist der Sitz, ja, dieses inneren, geistlichen Lebens, der Verbindungskanal zu Gott. Der kommt nicht praktisch aus dem Gehirn hauptsächlich, sondern aus dem Herzen. Ja. Bewahre du mein Herz und solche Stellen. Das ist ganz wichtig, auch in den Psalmen und anderen Stellen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen, Adam, aus Adama, hebräisch, steht hier nämlich. Ja. Adam, der Mensch, aus Adama. Mensch, der Mensch heißt praktisch im Hebräischen der Erdgeschaffene, aus Erde Geschaffene. Hängt auch das Wort Edom damit zusammen, das Rötliche und so weiter. Und blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass Gott wirklich Erde genommen hat, Materie jedenfalls, kann man etwas vornehmer sagen, und hat Geist hineingetan. Geist. Aber das heißt nicht, dass der Mensch Gott ist. Wenn Gott etwas schafft, dann schafft er aus seiner freien Gnade heraus ein Gegenüber zu sich. Ja, der Mensch, das kommt dann, oder kam schon in Kapitel 1. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Zu seinem Bilde, das heißt eben gerade, dass der Mensch kein Gott ist, sondern das Ebenbild Gottes. Wenn zum Beispiel ich eine Fotografie habe, ich habe immer ein Bild von meiner Familie dabei, ja, dann bin ich da auch drauf. Aber das bin nicht ich, das ist nur ein Bild. Entschuldigt bitte den Vergleich, um das zu verstehen. Ja, und so muss man sich auch vorstellen, wenn Gott den Menschen schafft, sicherlich, es ist sein Ebenbild, hat Geist und Verantwortung für die Schöpfung und so weiter. Aber trotzdem sind wir Geschöpfe und nicht der Schöpfer. Das darf man nicht verwechseln. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ja? Manche meinen ja, in uns wohnt etwas Göttliches. Die Mystiker, die meditieren dann, bis sie den göttlichen Funken freisetzen. Viele Sekten und esoterischen Strömungen beruhen ja darauf, immer das Göttliche in sich selber zu suchen. Aber es ist eben in uns von Natur aus nichts Göttliches. Nur der Heilige Geist, wenn wir wiedergeboren sind, er nimmt dann Wohnung in uns. Aber wir können ihn auch dämpfen und betrüben. Und vielleicht auch ja, verlieren, wenn wir in dauerhafter Sünde leben und nicht Buße tun. Dann verlässt uns Gott durch seinen Geist. Bitte?
Aber in Galater, ja.
Ja. Ja, er ist das vollkommene Ebenbild. Richtig. Aber Gott schuf auch den Menschen zu seinem Bilde. Nur, dann kommt ja der Sündenfall. Der Sündenfall. Und deshalb musste Jesus Christus ja kommen. Ja, wir sind nicht so vollkommen wie Jesus Christus, weil der erste Mensch hat der Schlange nicht widerstanden. Das werden wir ja nächstes Mal, denke ich, hören. Kapitel 3 müssen wir natürlich auch schon mitdenken von unserer Situation her. Wir leben ja nach dem Sündenfall. Adam lebte vor dem Sündenfall eine Zeit lang, bis dann durch die Schlange und Eva und ihn dann der Fall zustande kam. In dieser Reihenfolge, aber keiner war unschuldiger als der andere. Ja, das ist eine andere Frage, da kann ich jetzt heute nicht ausführlich drauf eingehen. Adam war aber auch Ebenbild Gottes, aber der Herr Jesus ist seinem Vater treu geblieben, weil er ist Gott und Mensch. Aber Adam war eben nur Mensch. Das sind aber tiefgehende Fragen, die du auch anschneidest, aber es ist gut, dass du es erwähnt hast. In Jesus ist das Ebenbild des Menschen, wie er an sich sein soll, in der Vollkommenheit verwirklicht, in ihm allein. Und Adam ist gefallen, ja, er hat versagt. Das ist der Unterschied. Er wurde uns in allem gleich, so heißt es im Hebräerbrief, der Herr Jesus, außer in der Sünde. Und Gott hat seinen Sohn gesandt. Und da kommt ja schon in Kapitel 3 vor dann, der Schlange den Kopf zertreten wird. Ja, der Nachkomme der Frau dann. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Jesus ist ja auch ein Nachkomme Evas, natürlich. Aber vor allem, er ist der Sohn Gottes. Ja, nochmal zu Vers 7. Gott blies dem Menschen den Atem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Hier steht Atem des Lebens, Neshama im Hebräischen, und ein lebendiges Wesen, das heißt das Wort für lebendige Seele. der Begriff Seele wird auch sehr oft missverstanden. Und der hat auch eine sehr weite Bedeutung. Wir sind als gesamte Menschen eine lebendige Seele, vom hebräischen Urtext her. Also der Mensch als Gesamtheit kann als Seele bezeichnet werden. Als lebendige Seele, auch mit seinem Leib. Wir dürfen nicht in der griechischen Philosophie denken mit der Dreiteilung in drei Teile, sondern der Mensch ist eine Einheit und Ganzheit. Wie Gott uns geschaffen hat, sind wir eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Es lässt sich nicht trennen. Allerdings, dieser irdische Leib wird abgelegt, aber wir erhalten einen neuen Auferstehungsleib. Auch das ist wieder leiblich, aber geistleiblich. Soma Pneumatikos und das andere ist der Soma Psychikos. Also der geistliche Leib, 1. Korinther 15, steht gegenüber dem, der wird dann als seelischer Leib allerdings bezeichnet. Also diese Begriffe, das mag verwirrend sein, die gehen auch zum Teil durcheinander in der Auslegung. Aber fest steht eindeutig, wenn ich jetzt eine Tafel hätte, würde ich es nochmal anzeichnen, dass der Mensch aus Materie besteht, aber der geistliche Leib ist dann keine Materie, sondern das ist eine neue Schöpfungssphäre, die Gott schenkt nach der Auferstehung. Das, denke ich, ist keine irdische Materie. Wobei man natürlich sagen kann, wo der Herr Jesus erschienen ist, konnte man diesen Leib anfassen. Also es bleibt ein Geheimnis letztendlich, wie dieser Leib genau aussieht. Wir wissen aber, er ist unzerstörbar, unverweslich, er ist voller Kraft. Und der Herr Jesus konnte damit auch durch die Wand erscheinen, ohne durch eine Tür zu gehen. Wir müssen auch nicht hier mit unserem Verstand alles ergründen können. Aber jedenfalls eine leibliche Auferstehung mit einem neuen, geheimnisvollen, geistlichen Leib. Und also Materie und dann eine neue Art Leiblichkeit nach der Auferstehung und eben diesen Atem des Lebens. Gott schafft Geist im Menschen und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Materie plus Geist gleich Seele, so kann man auch sagen. Wobei der Begriff Seele auch sehr missverstanden wird, weil damit auch die Gemütskräfte bezeichnet werden können, Emotionen und so weiter im Menschen. Auch der Gebrauch findet sich in der Heiligen Schrift, beides. Ja, der Begriff Psyche im Griechischen, wo Psychologie herkommt, oder im Hebräischen Seele, weiß es jemand, Neshama, ne? Neshama, Nefesh, Entschuldigung, Nefesh, Nefesh Hayam. Ich will euch jetzt aber nicht mit dem Hebräischen hier quälen. Jedenfalls, da wurden sehr viele Bücher geschrieben über diesen Vers 7. Ja, wer ist der Mensch? Da gibt es die unterschiedlichsten philosophischen Ansichten drüber. Ich will es nur ganz kurz mal nennen, weil es doch wichtig ist. Die einen sagen, der Mensch, das ist nur Materie. Auch das Gehirn ist nur Materie. Es gibt keinen Geist. Das nennt man dann Materialismus. Das hat sich dann zugespitzt im Marxismus auch. Manche werden es kennen. Ja, von der Sowjetunion früheren, wo also gesagt wurde, es gibt keinen Gott und im Menschen ist nichts Geistiges, nur stofflich und so weiter. Und nach dem Tod ist es vorbei, da lässt sich die Materie wieder auf. Das widerspricht natürlich ganz klar dem, was Gottes Wort sagt. Es gibt aber auch andere Ansichten, wo der Geist des Menschen vergöttlicht wird. Da spricht man dann vom Idealismus. Es gibt idealistische Philosophie, zugespitzt in Fichte, Schelling und Hegel, die haben sehr stark den Geist vergöttlicht, auch schon bei Plato. Das wollte ich an der Stelle nur erwähnen. Das ist aber beides falsch. Man kann auf verschiedenen Seiten vom Pferd fallen, nicht? Sondern Gott schafft in seiner Freiheit den Menschen aus Materie und Geist, aber der Mensch ist nicht Gott und Gott allein bleibt Gott der Schöpfer. In Römer 1 heißt es einmal, dass die Heiden vertauscht haben den Schöpfer mit dem Geschöpf. Ja, sie haben diesen Unterschied aufgehoben, haben Gott auf die menschliche Ebene heruntergezogen und haben sich Götzenfiguren gemacht und haben das Irdische zur göttlichen Sphäre erhoben und haben praktisch ihre Figuren mit Gott gleichgesetzt und dann Götzendienst entwickelt. Das sind diese Irrtümer, diese Fehlentwicklungen, diese dämonischen Verführungen. Nun gehen wir aber weiter. Vers 8. Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gegen Osten hin, und setzt den Menschen hinein. Frage an euch, liebe Geschwister, wie ist dieser Garten vorzustellen? War der wirklich auf der Erde, oder ist das irgendwie so etwas Schwebendes? Man stellt sich irgendwie so mythologisch fast vor. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Bevor ich auf diese Bäume eingehe, nochmal zur Lokalisierung, also zur Ortslage, wo dieser Garten liegt. Da wird ein Strom beschrieben in Vers 10, der von Eden ausgeht, um den Garten zu bewässern. Und der teilt sich dann in vier Hauptarme. Und die heißen der eine Strom Pishon, dann Gihon, dann Tigris und dann Euphrat. Welche dieser Ströme, die Geografen mögen es sagen, sind denn heute noch bekannt? Euphrat und Tigris, ja, die gibt es auch heute noch. Und die fließen durch welche Länder? Irak und Iran, Persien, Babylonien, kann man sagen, Mesopotamien, dieses Gebiet, weit im Osten von Israel gelegen. Dann werden auch zwei andere Ströme genannt, die man heute nicht mehr kennt. Man muss sich ja vorstellen, dass das eine vorsintflutliche Geografie ist. Vor der Sintflut. Die Sintflut hat sicherlich zum großen Teil neue geografische Verhältnisse geschaffen, wo sich Berge gehoben haben, auch die Alpen wahrscheinlich. Kann sein, dass es vorher flach war und dann wurde zusammengedrückt, die Landmassen, da haben sich die Berge hochgehoben und die Täler gesenkt. Und vieles ist geschehen, was es vorher nicht gab, innerhalb weniger Monate, Wochen und Monate. Es war ein solcher kolossaler Druck von Wassermassen und auch Erdbeben und was da wohl alles war, dass sich die Erdoberfläche wohl total verändert hat. Und trotzdem sind diese Ströme auch schon in der vorsintflutlichen Zeit genannt, Tigris und Euphrat, die vielleicht damals einen etwas anderen Lauf gehabt haben mögen. Und doch, die Lokalisierung stimmt ungefähr, zumindest beim Tigris. Der fließt östlich von Assyrien, wird hier geschrieben. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich nehme also an, dass der heute da auch noch fließt. Und Gihon, da wird auch ein Land genannt, der fließt um das ganze Land Kusch. Das ist weitgehend identisch mit dem heutigen Äthiopien. Also auch in dieser afrikanischen Region, asiatisch-afrikanische Region. Die Landmassen waren ja vielleicht auch verbunden miteinander. Das hatte Jakob letztes Mal auch schon erwähnt, mit dieser Kontinentalverschiebung gibt es ja auch verschiedene Beobachtungen, wenn man diese Erdteile anschaut, wie Puzzleteile zusammenpassen, wenn man die zusammensetzen würde. Das kann man auf jedem Atlas mal sich anschauen. Ja, und dann in diesem Garten, da gibt es verschiedene Bäume. Es wird hier schon genannt, verlockend anzusehen und gut zu essen. Schon ein Hinweis, ja, auf Kapitel 3, was da geschieht, wo es dann heißt, es war verlockend, dieser Baum. Und der Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir wissen ja dann, dass Gott in Vers 16 sagt, die Menschen dürfen von allen Bäumen essen, auch vom Baum des Lebens übrigens, aber nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Man mag jetzt darüber spekulieren, ob sie schon vor dem Sündenfall vom Baum des Lebens gegessen hatten. Wir wissen es nicht, es ist aber auch nicht auszuschließen. Aber es ist ja so, dass Gott sagt, du wirst des Todes sterben, wenn du vom Baum der Erkenntnis isst. Selbst wenn sie vom Baum des Lebens gegessen haben sollten, dann ist ja trotzdem diese Strafe dann in Erfüllung getreten durch den Sündenfall. Und die Schlange wird ihnen ja dann einreden, ihr müsst keineswegs sterben, wenn ihr dieses Gebot übertretet. Kapitel 3, Vers 5. Aber natürlich sind sie sterblich geworden. Geistlich sind sie gestorben und dann auch körperlich. Satan ist der Lügner von Anfang an. Und Gott hat die Menschen praktisch geprüft, ja. Und sie sind in die Sünde dann später gefallen. Manche im Volksmund meinen ja, das sei so ein Apfelbaum gewesen. Das ist also wieder ein typisches Zeichen, wie der Teufel den Menschen den Sinn verblendet und die Dinge ins Lächerliche zieht. Ja, ein Apfelbaum. Wie man sich jetzt die Früchte vorstellt, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, worum es hier geht, nämlich die Erkenntnis des Guten und Bösen. Vorher lebten sie praktisch noch so in der Zeit der Unschuld. Wir sehen auch im letzten Vers, sie waren nackt und haben das nicht irgendwie als sich geschämt. Es gab noch keine Scham, es war unschuldig. Es war noch nichts Verführerisches oder Böses, damit verbunden, im negativen Sinne. Wie heute, wo also mit diesem Nacktkult die Leute ins Verderben gezogen werden, ja, überall in jeder Ecke. Und damals, ja, war das ja vor dem Sündenfall. Heute könnte sich keiner mehr dem anderen nackt zeigen, ohne sich Dingen auszusetzen, die dann nicht gut sind. Abgesehen von der Ehe natürlich, das ist ganz klar. Aber wenn sich jemand unbekleidet zeigt, setzt er sich ja dem anderen aus. Seiner Willkür, seiner Gewalt, seiner Lust, wie auch immer. Manchmal gehört es auch alles zusammen. Und deshalb sind solche Menschen, die sich auch öffentlich nackt darstellen, verroht in ihrem Gewissen. Sie haben jede Scham verloren, haben ihr Gewissen getötet und töten auch das Gewissen bei anderen. Es ist durch den Sündenfall zu einer Verführung geworden. Aber vorher war ihnen das nicht zum Schämen. Ja, es sind also hier, wir merken in diesem Kapitel, ganz tiefgehende, grundlegende Geheimnisse der gesamten Menschheits- und Weltgeschichte enthalten. Wir haben hier schon praktisch fast alles enthalten. Auch der Sündenfall klingt hier schon an, indirekt. Es werden hier schon die Grundlagen genannt, die dann zum Sündenfall führen in Kapitel 3. Ja, und Gott, der Herr, hat zunächst, ich möchte jetzt nochmal zurück zu Vers, nochmals anderes, der Vers 9, der Baum des Lebens. Wo kommt denn der nochmal vor? Die Frage wollte ich noch stellen. Kommt der nochmal vor in der Bibel irgendwo? Ganz am Ende spielt der eine große Rolle, eine entscheidende Rolle. Offenbarung 22. Ich denke, die Stelle dürfen wir nicht übergehen. Da sollte ich einige Verse noch mit uns lesen, damit wir das auch besser verstehen können. Denn am Ende dürfen die Menschen wieder essen von diesem Baum des Lebens, wenn sie nämlich unsterblich sind, ewiges Leben haben im Reich Gottes. Aber eben nur welche Menschen? Nur die Erlösten, die Gläubigen, wiedergeborenen Christen. Und sie sind im himmlischen Jerusalem. Offenbarung 22, und er zeigte mir einen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, auch hier wieder ein Strom, wie aus Eden, ja, ein Strom, Wasser, Reinheit, Sauberkeit, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, immer mit Jesus zusammen, der Vater und der Sohn. Auf beiden Seiten des Stromes, mitten auf der Gasse, ein Baum des Lebens, der trägt 12-mal Früchte und bringt seine Früchte alle Monate. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts mehr unter dem Bann sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sehen sein Angesicht. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und so weiter. Ja, also das ganz entscheidend, ein Baum des Lebens in Verbindung mit dem Strom des lebendigen Wassers. Leben, lebendiges Wasser und Baum des Lebens. Es gibt also dann auch keine Krankheit mehr. Diese Früchte werden sofort, alles, was Bannung bedeutet, Sünde, gibt es dann auch nicht mehr. Die werden dann Heilung schenken, wird hier gesagt. Aber ich denke, es wird eben auch gar keine wirkliche Krankheit mehr geben, wie man das auch immer verstehen mag. Dieser Baum des Lebens jedenfalls deutet hin auf die Unsterblichkeit im himmlischen Jerusalem. Und ich habe jetzt was gesagt zu dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es ist also kein Apfelbaum, sondern es ist diese Frucht, wo der Mensch diese Unschuld verliert. Ja, vorher. Fressen werden hat begonnen nach dem Sündenfall. Und ja, und dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, das wird ja manchmal positiv gedeutet, etwa in der Esoterik. Da heißt, da hat der Mensch jetzt gottgleiche Erkenntnis gewonnen. Ja, von wegen. Er hat gemerkt, dass er schuldig nun wird, dass er in Sünde gefallen ist. Das hat er erkannt, Gutes und Böses, insofern auch ein Gewissen bekommen, um das zu unterscheiden. Aber keineswegs gottgleich, sondern von Gott getrennt. Von Gott getrennt. Es ist ein Fluch auf den Menschen gekommen, kein Segen durch diesen Sündenfall. Und jeder, der das verdreht, diese Lehre ist dann von unten und nicht von oben. Es ist zum Beispiel in der Anthroposophie eine solche Lehre. Ich habe mich damit beschäftigt, von Rudolf Steiner, Waldorfschulen und so weiter. Die Lehren also, der Sündenfall sei gut gewesen, damit der Mensch sich höher entwickeln könne. Und solche Lehren sind da ganz zentral. Also wenn ihr eure Kinder dahin schickt, in eine Waldorfschule, ich würde es nicht raten, dann wisst ihr schon, was die da lernen müssen. Genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Gerade etwas, was den Sündenfall betrifft. Und nun habe ich auch gesagt, wer davon isst, muss des Todes sterben. Und jetzt wollen wir abschließend aber auf etwas noch ganz Zentrales und auch Schönes eingehen. Vers 18 bis Ende. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch, es war ja damals der Mann, aber wo, als noch keine Frau da war, war er einfach Mensch. Es gibt auch Spekulationen, etwa in Alphasöhnerkreisen ist er ein Kugelmensch gewesen, der beide Eigenschaften hatte, männlich und weiblich, androgyn und so weiter. Man mag jetzt darüber spekulieren, ja, aber so viel können wir jetzt da nicht herauslesen. Es war einfach ein Mensch, aber ihm fehlte das Gegenüber. Gott hat sich den Menschen als sein Ebenbild geschaffen, auch als sein Gegenüber. Aber der Mensch selber wollte auch etwas, was ihm gleich sei, ein Gegenüber. Weil Gott ist ja, ja, ihn wollen wir auch lieben und ehren, grundlegend. Und doch auf dieser irdischen Ebene, was ihm gleich ist, das hat ihm noch gefehlt, dem Menschen. Und da merken wir auch, liebe Männer, dass wir Männer unvollständig oder unvollkommen sind. Ja? Sonst hätten wir keine Frau gebraucht, hätte Adam keine Frau gebraucht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und damals war es ja ein Mann. Ich denke, Adam ist Adam geblieben, bevor die Eva da war und nachher auch. Und dann spricht Gott, der Herr: Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und wörtlich heißt es: Ich will ihm eine Hilfe schaffen als sein Gegenüber, die zu ihm passt. Ja, jetzt nicht in der Größe, wie Gott ist, sondern eben auf dieser menschlichen Ebene, in dieser Entsprechungsebene. Eine Gehilfin, die ihm entspricht. Und dann kommt nochmal ein interessanter Einschub. Die Tiere kommen nochmal vorher. Und wir sehen, keines dieser Tiere, die Gott gemacht hatte, kann diese Entsprechung sein zu Menschen. Kein Elefant, kein Wildschwein, kein Esel. Für manche könnte man vielleicht denken, ja, aber nein, das ist eben nicht die Entsprechung, die Gott der Herr wollte. Und da heißt noch in Vers 19, Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu den Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Übrigens fällt euch da was auf, ein Unterschied zur Erschaffung des Menschen bei der Erschaffung der Tiere, wenn ihr es genau lest, was fällt uns denn da auf? Gibt es da einen Unterschied? Wir lesen doch mal, Gott, der Herr, machte alle die Tiere aus der Erde. Die Tiere auf dem Felde, die Vögel und so weiter. Da fehlt der Odem irgendwie, ja, dieser Geist fehlt. Also ich liebe Tiere, ich schätze sie sehr hoch, aber ihnen fehlt das, was den Menschen auszeichnet, warum er auch herrschen soll über die Kreatur. Das ist eben der Geist und die Ebenbildlichkeit, die Gott ihm verliehen hat, die Gott-Ebenbildlichkeit, so nennt man es auch, dass er in der Entsprechung zu Gott, dem Herrn, geschaffen ist. Ihm fehlt dieser Geist aus Gott, nicht den Menschen, sondern den Tieren. Ihnen fehlt der Geist, sie sind einfach aus Erde gemacht. Und trotzdem, denke ich, haben sie auch sowas wie in eine Seele als Gemütskraft oder so. Ja? Sie können auch trauern, denke ich, und gerade bei Hunden, wenn das Herle gestorben ist und so, hört man immer wieder, ich habe selber keinen Hund, aber manche werden es vielleicht wissen, die Tams haben zum Beispiel einen Hund, weint er auch manchmal oder ist traurig oder fröhlich. Wir haben es noch nie gemerkt. Müsst ihr mal beobachten, ja, ob der auch Empfindungen hat. Also ich bin ja oft im Wildpark, ich habe mal gerechnet seit meiner Kindheit einige tausend Mal und habe die Tiere schon beobachtet, die haben schon Empfindungen. Fuchs im Wildpark. Das war also ganz erschlagen heute. Aber das nur nebenbei bemerkt. Jedenfalls, die Tiere sind schon etwas Schönes und sie haben auch eine Würde. Wir sollen sie nicht einfach misshandeln oder so. Ja? Es gibt auch eine Stelle, der Gerechte, wie heißt der Gerechte, schont seines Viehs oder so ähnlich, erbarmt sich über sein Vieh, ich glaube in Sprüchen oder Prediger, Sprüche. Ja, das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Es gab ja auch Theorien, weil die keinen Geist haben, kann man die nach Belieben da wie eine Ware behandeln. So ist das nicht. Und es gab auch noch kein Fleischessen vor dem Sündenfall. Das kam erst nach dem Sündenfall. Aber dann ist es uns auch erlaubt. Ja, also die Bibel schreibt uns keinen Vegetarismus vor. Ich habe das früher so geglaubt. In meiner Schulzeit habe ich ja kein Fleisch gegessen, 7 Jahre lang. Und auch keinen Zucker und keine Süßigkeiten, weil ich da in dieser Reformkostbewegung war, habe das auch konsequent durchgehalten. Aber das ist eben auch eine Weltanschauung. Es war aus reinen Gesundheitsgründen, aber ich bin doch immer mehr in den Buddhismus reingekommen, habe ich gemerkt. Und dann kam ich durch Gottes Gnade zum lebendigen Glauben. Und seither lebe ich zwar schon noch gesund, aber eine gesunde Mischkost, die meine Frau sehr liebevoll zubereitet. Und damit sind wir wieder beim Thema. Also die Tiere sind nicht dem Menschen gleichzusetzen. Ja, das ist ganz klar. Und trotzdem sollen wir sie auch lieben in dem Rahmen, wie es angemessen ist. Unsere Haustiere und auch andere Tiere. Ich habe auch meinen Kindern heute gesagt, die wollten jetzt alle Schnecken, wo sie hinkommen, kaputt machen. Ich habe gesagt, nein, das machen wir nur im Garten. Die anderen Schnecken gehen uns nichts an. Ja, wir wollen da nicht da wüten überall, sondern in unserem Garten haben Schnecken nichts zu suchen und fertig, ja. Weil die fressen den Salat, das habe ich früher auch nicht gewusst, als ich noch keinen hatte. Ja, und nun steht hier aber etwas ganz Auffallendes, nämlich, was soll der Mensch tun? Der Mensch ist derjenige, der den Tieren ihren Namen gibt. Das heißt jetzt nicht Kater Carlo oder so, sondern die Tierart sollte er bezeichnen. Katze, Hund, Maus und so weiter. Nun, wenn man es jetzt natürlich logisch durchdenkt, die heutigen Tierarten, die noch nicht ausgestorben sind, wie viele Tierarten gibt es ungefähr? Ich denke, kein Mensch weiß das. Ja. Aber wir dürfen es auch nicht überdehnen. Ich denke, Adam, er hatte die Aufgabe, die Grundtypen, wie man es heute in der Schöpfungsforschung nennen würde, zu bezeichnen. Ja, diese Hauptarten. Das sind vielleicht einige hundert Hauptarten, Elefant oder Schaf und so weiter. Aber jetzt nicht alle einzelnen Arten. Ich denke, da hätte sein Leben vielleicht nicht ausgereicht. Es gibt sicherlich Millionen von Tierarten, wie es heute in der Wissenschaft so aufgeteilt wird, wenn man in jedes einzelne Detail geht. Also ich denke, es war in einer Ursprache eine Urkatalogisierung der Tierwelt und der Schöpfungswelt. Und das durfte und sollte aber auch der Mensch machen. Das heißt, Gott hat dem Menschen Sprache gegeben, den ersten Menschen Sprache, Verstand, Verantwortung und auch Herrschen. Denn wer einen Namen dem anderen zuteilt, der hat auch Macht über ihn. Ja? Wenn wir unseren Kindern Namen geben, das stellt uns in die Verantwortung, sie zu erziehen. Wir haben Macht über sie, bis sie volljährig sind. Und diese Macht hängt aber auch mit Verantwortung zusammen. Eine verantwortliche Macht wird dem Kind nur Gutes tun. Das ist auch ganz klar. Und nun gab also der Mensch jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und nun kommt etwas, bildhaft vorstellen kann man sich ja wie im Operationssaal, wirklich. Ja, da wird man auch betäubt. Ich habe es auch einmal erleben müssen, wo ich eine Operation hatte. Ich gebe erstmal eine Spritze. Menschen haben solche Betäubungsmittel ja entwickelt. Das hat Gott sicher nicht gebraucht. Und dann hat man auch keinen Schmerz. Dann spürt man nichts und wacht dann auf. Und so darf man sich vorstellen. Dann war sie da, ja. Dann war sie da, diese Frau Eva. Das heißt Leben, Mutter des Lebendigen wird sie auch genannt. Und entscheidend ist hier, dass sie aus der Materie des Menschen genommen wird, des Mannes. Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Entsprechung, die zu ihm gehört. Und das deutet auch schon auf die fleischliche Vereinigung hin, wo es dann ja heißt, sie werden sein ein Fleisch. Und dieses ein Fleisch, das verwirklicht sich wunderbar und immer wieder, ja, man kann es kaum fassen, wenn Kinder zur Welt kommen. Da wird es dann ein Fleisch. Aus verschiedenen Familien kommen dann Menschen zusammen und es entsteht neues Leben. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage, wie war das bei den ersten Menschen? Haben die auch dann einen Partner gefunden und so weiter? Und ist heute das nicht verboten? Inzucht, ja, mit den gleichen innerhalb der Cousins und so. Damals war das Erbgut sicherlich noch nicht so belastet. Es waren ja die ersten Menschen, die Atmosphäre war noch anders. Es war noch nicht der Sündenfall und so weiter. Gut später haben sie sich vermehrt. Man muss bedenken, dass Adam und Eva ja über 900 Jahre gelebt haben und sie haben nicht nur Kain und Abel bekommen, sondern auch Seth. Und es heißt, sie zeugten Söhne und Töchter und lebten so und so viele Jahrhunderte noch. Und die waren fruchtbar, sicherlich bis ins hohe Alter. Es waren also wohl schon hunderte Menschen da aus dem ersten Paar. Und dann haben sie sich immer mehr vermehrt und auch ausgebreitet. Wir wissen ja dann auch, bei der Sintflut waren schon viele Menschen vorhanden. Und beim Turmbau zu Babel auch schon wieder. Und dann kamen die verschiedenen Sprachen. Also ich bin sehr gespannt. Ich möchte möglichst jetzt keine Bibelstunde versäumen, weil das sind wirklich spannende Kapitel. Auch die nächsten Male, die Brüder, die das auslegen, wo wir wirklich vieles lernen können. Und nun machte Gott der Herr die Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Isha nennen, Isha, weil sie vom Ish hebräisch genommen ist. Hebräisch ist so wunderbar hier, Ish, der Mann, und Isha, die Frau. Ist der gleiche Wortstamm. Menin hat Luther das übersetzt. Mann und Menin. Das ist natürlich bei uns nicht so gebräuchlich, aber im Hebräischen heißt es nun auch heute noch, auch im Ifrit, wirklich so. Darum, und nun ein Geheimnis, das sehr wichtig ist, wenn jemand heiraten will oder schon geheiratet hat. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau, seinem Weibe, übersetzt Luther, anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Wie viel Herzeleid ist schon über Familien gekommen, wo dieses Prinzip nicht beherzigt wurde und der Sohn immer zwischen zwei Frauen hin und her geschwankt ist, zwischen seiner Ehefrau und seiner Mutter. Das kann manchmal sehr schmerzlich sein. Aber hier steht eine ganz klare Regel, wenn ein Sohn nicht weiß, zu wem er halten sollte, dann sollte er, wenn es vor dem Herrn verantwortbar ist, ja, vorausgesetzt, zu seiner Frau halten. Das ist ganz klar. Es kann natürlich sein, dass die Mutter in geistlichen Dingen einmal recht hat und die Frau nicht. Dann muss er zum Herrn halten und danach entscheiden. Nicht, dass wir jetzt da ein eisernes Gesetz draus machen. Die Frau hat immer recht und die Mutter nie. So ist es auch nicht. Aber im Zweifelsfall hat die Frau den Vorrang. Oder eben der Mann, ja, der Ehepartner, die Ehepartnerin. Das gilt ja genauso auch umgekehrt. Auch für die Frau und den Mann. Dass also die Eltern nicht mehr diese entscheidende Rolle spielen dürfen in der Ehe. Weil das kann eine Ehe sonst sehr belasten. Ich habe erst gestern einen Anruf gehabt, wo auch eine große Not in solchen Fragen war, wo ich seelsorgerlich raten sollte. Und das ist nicht einfach. Da habe ich auch diese Stelle zitiert. Vater und Mutter verlassen heißt nun nicht, dass man die überhaupt nicht mehr besucht oder nichts mehr von ihnen wissen will. Das würde ja dem Gebot widersprechen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Darauf berufen sich ja manche Eltern dann wieder und sagen, ja, du musst mich ehren. Und so. Aber dann kann man sagen, aber diese Stelle setzt die Priorität nochmal anders. Verlassen steht hier und seinem Weibe anhängen. Das ist nicht nur körperlich zu verstehen, sondern eben auch geistig, seelisch, emotional, dass das den Vorrang hat. Die Eltern ehren, ja, aber in der Ehe zusammenstehen, außer wenn es gegen Gott und sein Wort geht. Ja. Da gilt dann wiederum ein noch höher stehendes Gebot, nämlich Apostelgeschichte 5, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das kann auch einmal im schlimmsten Fall dann der Ehepartner sein, wenn der etwas verlangt, was direkt gegen Gottes Willen steht, dann muss man Gott mehr gehorchen. Zum Beispiel, wenn ein Ehepartner einen auf Dauer vom Wort Gottes abhalten möchte, es kann mal sein, dass man wirklich aus Liebe zum Partner auch mal woanders hingeht, aber wenn das immer wieder geschieht, du darfst nicht im Gottesdienst und so, dann muss man sagen, ich muss Gott mehr gehorchen als dir. Und da liegt kein Segen drauf. Und gerade den Frauen möchte ich es auch sagen, durch ein Vorleben, durch ein stilles und sanftes Wesen und dass wir da nicht bitter werden, kann man auch manchen doch gewinnen, dass er auch mitkommt unter Gottes Wort und auch zum Glauben finden darf, durch Gottes Gnade. Zwingen können wir niemand, aber durch Liebe immer wieder einladen und für ihn beten. Und es kann auch umgekehrt sein, auch für ungläubige Frau beten. Es gibt ja auch, was zwar seltener ist, gläubige Männer mit ungläubigen Frauen. Häufiger ist es aber umgekehrt. Aber ich spreche lieber von noch nicht Gläubigen. Ja, wir hoffen und beten für jeden, dass er wirklich diese Freude finden darf im Herrn Jesus Christus, der für uns gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist, um uns von dem Sündenfall, von dem dann das nächste Kapitel berichtet, zu erlösen und von diesen Folgen. Heute haben wir den Menschen in seiner noch Unschuld kennengelernt, wie er gerade nun geschaffen ist, wie er noch diese Aufgabe wahrnimmt, die Tiere benennen, wie es noch nicht getrübt ist von der Versuchung der Schlange. Aber sehr lange hat dieses Glück nicht gewährt. Und deshalb hat Gott ja seinen Sohn geschickt, um die Folgen des Sündenfalls aufzuheben, um dann diesen himmlischen Garten, dieses himmlische Jerusalem für uns zu bauen, wo dann die hinein dürfen, die durch ihn Reinigung erfahren von ihrer Sünde und Schuld. Und deshalb können wir auch dieses Kapitel 2 nicht lesen, ohne den Blick auf den vollkommenen Adam, den einzig vollkommenen Menschen, Jesus Christus, zu richten, unseren Herrn und Heiland. Amen.